Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 56. Einheit unter Christen, aber um jeden Preis? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Herzlich willkommen, Knut. Schön, dass du heute da bist.
Danke, Malte, für die freundliche Begrüßung.
Wir haben uns heute ein, ja, glaube ich, ganz reizvolles Thema gewählt. Eins, das auch so ein bisschen kribbelig vielleicht ist, weil es um was geht. Überschrift für heute ist Einheit unter Christen, aber um jeden Preis. Und das ist so ein Themenkomplex, zu dem haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten einige E-Mails bekommen. Und mein Eindruck ist, dass das viele auch rumtreibt. Also diese große Sehnsucht nach Einheit im Glauben, dass wir keine großen Unterschiede machen zwischen den ganzen Konfessionen und Denominationen und uns nicht immer alle streiten. Und auf der anderen Seite auch
zu merken. Streiten macht doch Spaß, Malte. Ich bin nur in Streitlaune heute.
Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt. Ich möchte mal aus zwei E-Mails vorlesen, die wir bekommen haben. Und die machen vielleicht so ein bisschen das Themenfeld auf, um das es heute in der Folge geht. Aus der ersten E-Mail. Wann hört eine Kirche auf, Kirche zu sein? Also, wo wäre der Punkt, an dem man sagen muss, da gehöre ich jetzt nicht mehr dazu als Christ? Oder gibt es diesen Punkt gar nicht? Man kann ja auch in die entgegengesetzte Richtung fragen. Was braucht es, um eine Einheit in Christus herzustellen, bei der man sagen kann, wir sind Geschwister in Christus? Gibt es also sowas wie einen christlichen Minimalkonsens? Und jetzt lese ich nochmal, weil das, glaube ich, sehr gut dazu passt, aus einer zweiten E-Mail vor. Und ich lese jetzt einfach mal auf Englisch vor, weil die hat uns auf Englisch erreicht, weil wir haben auch Leute, die hören uns zwar, aber sind trotzdem englische Muttersprachler und denen fällt es leichter, uns in Englisch zu schreiben. How do you extend generosity to those who believe in and understand who Jesus is and what he says very differently? Where do you draw the line? When does one stop striving for unity and instead call the other out for dangerous teaching? Also wieder eine sehr,
das mal bitte übersetzen.
Wieder eine sehr ähnliche Frage. Also,
was soll ich versuchen?
Ja, wie schafft ihr es großzügig, mit denen umzugehen, die was anderes glauben oder Jesus anders verstehen, als ihr versteht? Gibt es irgendwo eine Grenze? Und wann hört ihr auf, sozusagen nach Einheit zu suchen und fangt an, den anderen zu sagen, hey, hier hast du eine Grenze überschritten, das ist eine gefährliche Irrlehre. So. Und aus der E-Mail, das habe ich jetzt gerade nicht vorgelesen, das fand ich eigentlich ganz, ganz charmant, da sagte der Hörer, dass wir immer so ein bisschen so nett sind. Oder zumindest nimmt er das aus seinem
Hintergrund
so wahr, dass wir eigentlich so ein netter Podcast sind. Und du hattest da ein paar Anmerkungen zu im Vorgespräch hier schon.
Ja, naja, genau, also grundsätzlich, dieses so nett habe ich so verstanden, warum wir so unkritisch sind und immer so positiv und so. Und grundsätzlich empfinde ich mich gar nicht so, ne? Also, und dich auch nicht. Also wir diskutieren ja auch und regen uns auch über andere auf, wo wir finden, dass jemand Schwachsinn erzählt. Aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt in unseren Sendungen, sag ich mal, sondern da gucken wir eher, was tut uns gut, was hilft uns, also versuchen das Positive zu betonen und versuchen zu gucken, wo wir bei anderen was Positives entdecken. Ist auch immer eine Frage der, welche Form für die Auseinandersetzung gut ist. Wir sind ja kein apologetischer Podcast in dem Sinne, dass wir jetzt immer sagen, wo der und der was unserer Meinung nach Falsches gesagt hat. Ja. Solche Formate gibt's auch, die höre ich mir zum Teil auch an. ist hier der, wie heißt der, den habe ich mal gehört, Christian Pirate Radio oder so.
Ja, ja, Fighting for the Faith.
Genau, also durchaus gut, aber das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt. Nee. So, ne?
Ich meine, man kann damit auch gut, ich glaube, viele Downloads erzielen, weil das natürlich dann immer Sprengstoff ist, wenn man über andere herzieht. Das triggert, glaube ich, auch was in meiner alten Eva und dem alten Adam an.
Und das machen andere gut und machen andere vielleicht auch besser als wir. Das ist nicht unser Schwerpunkt. Wir gucken ja eher, also wir sagen ja schon kritisch was, aber bemühen uns eigentlich immer, sozusagen das Positive rauszustellen und nicht im Einzelnen zu gucken, wo jemand jetzt was Doofes gesagt hat. So.
Ich fand das ganz spannend. Ich habe gestern Abend mal Markus Lanz geguckt und da war Robin Alexander zu Gast. Der ist ja, glaube ich, bei der Welt, Welt am Sonntag oder bei der Weltzeitung. Und es ging so ein bisschen um die Frage, warum viele Menschen die SPD gerade der etwas überdrüssig sind. Und keine Angst, wir verlieren uns jetzt nicht in Politik, aber ich fand, er sagte was ganz spannenden Gedanken. Er sagte, dass früher auch schon die Leute in Parteien sehr rabiat miteinander umgegangen sind. Also
viel rabiater. Viel, also wenn man sich alte Bundestagsdebatten anguckt, da wurden auch noch ganz andere Wörter benutzt.
Und er sagte das irgendwann, er sagte dann, die SPD hat sich gar nicht so verändert, aber die Wähler haben sich verändert. Die wollen das nicht mehr so. Die finden das nicht mehr so gut, wenn Politiker andere fertig machen und sehr kantig, sondern es geht, also man möchte im Grunde, dass man freundlich miteinander umgeht, dass man so, das fand ich irgendwie ganz interessant. Also und ich glaube, dass sich das hier auch, das gleiche Phänomen jetzt in der christlichen Szene auch wiederfindet. Man will gar nicht mehr, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, ich finde den doof und jetzt Achtung, Augenzwinkern, alle Katholiken sind vom Teufel und Baptisten, da darf man gar nicht erst reingehen in die Kirche. Also in dem Moment, wo sich jemand hinstellt und so rabiat wird, wird das, glaube ich, in unserer heutigen Zeit für die meisten Christen relativ unattraktiv. Und ich glaube tatsächlich, dass jemand wie, um ihn jetzt mal zu nennen, Johannes Hartl so erfolgreich ist, ist, dass er ja schafft, relativ viele Sachen zu verbinden und zu sagen, es geht mir um Einheit und ich bin Katholik und ich bin evangelisch, aber wir gehen noch alle auf die Mitte zu. Also ich glaube schon, dass wir in einer Zeit leben, die nicht so konfliktaffin ist.
Ja, das... Da bin ich noch nicht überzeugt, aber das ist ja nicht unser Hauptthema. Ich finde, dass es eigentlich relativ viel gemacht wird, oft auch schlecht gemacht wird.
Okay.
Es wird auch zum, also ich mag es, wenn es gut gemacht wird. Wir kommen nachher, wir haben uns so ein paar Notizen gemacht. Wir haben nachher noch jemanden, wo ich, den könnte ich mal erwähnen, der das, finde ich, super macht. Aber ich finde gerade eher, dass dieses Feld eigentlich, ich würde eher sagen, das ist so bestellt, da müssen wir dafür müssen wir jetzt unsere Zeit nicht auch noch verwenden. So.
Okay. Dann frage ich dich mal ganz direkt drauf zu. Einheit um jeden Preis, würdest du sagen, egal was es kostet, wir Christen müssen eins sein?
Das empfinde ich als Fangfrage.
Wieso?
Ja, weil Einheit schon sehr wichtig ist und Jesus dafür betet und okay, sagt, dass das in Johannes 17, das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, was Jesus eigentlich betet, kurz bevor er ans Kreuz geht. Da ist nochmal ein ganzes Kapitel, wo man ihm ins Herz gucken kann, wie er die Gemeinde quasi seinem Vater nochmal in die Hand oder ans Herz legt. Und da betet er darum, dass sie eins sind, so wie er mit seinem Vater eins sind. Und er sagt auch, ich glaube, dass das an einer anderen Stelle sagt, auch daran wird die Welt auch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr eins seid und so. Also Einheit ist super wichtig. Die Frage ist, worin die Einheit besteht und wie sie hergestellt wird. Ne? Also dieses um jeden Preis. Also was ist Einheit? Ist Einheit, dass wir alle den Gottesdienst in der gleichen, im gleichen Ablauf feiern, dass wir alle die gleichen Lieder singen, dass wir alle die gleiche Lehre und die gleiche Theologie haben? Oder besteht Einheit darin, dass wir uns alle bewusst sind, dass unsere Einheit eigentlich in Jesus gegründet ist, sag ich jetzt mal. Also das ist jetzt was, wo ein anderer Punkt ist. Also das, und das, darüber lohnt es sich zum Beispiel zu streiten, finde ich, worin diese Einheit besteht. Man kann, also wenn wir beide uns streiten, streiten wir uns ja auch auf einer Ebene, dass wir uns grundsätzlich in den wichtigsten Punkten einig sind und dass ich auch nicht rausgehe und denke, der Malte, so eins sind wir doch nicht oder so. Also ich finde, wenn man eine Einheit in einem gewissen Punkt hat, kann man auch in anderen, also wenn man kann zum Beispiel sich einig sein, über ein Ziel, und dann können es zwei Leute, die sich einig im gleichen Ziel sind, sich darüber streiten, wie man das am besten erreicht und sich damit gegenseitig weiterbringen. So, also Einheit um jeden Preis, ja, aber die Frage, was ist Einheit? Und es würde für mich nicht bedeuten, dass wir zum Beispiel sagen, okay, Theologie ist egal, also auch wenn du glaubst, Jesus ist in Wirklichkeit ein ein dreiköpfiger Wasserdrache. Hauptsache, du sagst Jesus. So, jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Mhm. Hauptsache, wir sind uns einig, Jesus ist wichtig und jeder stellt sich was anderes unter Jesus vor. Das ist keine Einheit, das ist Quatsch. Mhm. Und da lohnt sich auch dann drüber zu streiten, wer Jesus ist und so.
Würdest du sagen, es gibt so etwas wie einen christlichen Minimalkonsens, also wo du sagst, das ist es eben, darin müssen wir uns einig sein und alles andere ist, sag ich mal, eine Frage, da kann man so drüber nachdenken, aber man kann da auch eine andere Meinung drüber haben.
Also ich finde, was mich da bewegt, ist, dass es in der Bibel zwei Sachen gibt, einmal im Alten Testament, ich glaube, es ist 5. Mose 13, das habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt, da sagt Mose, wenn nach mir ein Prophet kommt, der euch einen anderen Gott verkündet, selbst wenn dieser Prophet irgendwelche Zeichen tut oder die irgendwas voraussagt und das trifft ein, aber wenn er euch einen anderen Gott verkündet, der ist böse. Also die Frage der Gotteslehre, also wer ist Gott, das ist eine entscheidende Frage. Und die zweite Sache ist dann Paulus an die Galater, wo Paulus sich ja durchaus mit anderen christlichen Predigern auseinandersetzt und wo Paulus sagt, wenn jemand euch ein anderes Evangelium, also etwas anderes darüber, was Gott tut, um uns zu retten, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Und selbst wenn es ein Engel vom Himmel wäre, also beide, das finde ich interessant, dass beide sagen, also guckt nicht auf die Qualität des Boten, guckt auf den Inhalt. Die Frage, wer Gott ist und die Frage, wie Gott uns rettet, das wird einmal im Alten und einmal im Neuen Testament, an der Stelle werden rote Fahnen aufgestellt und sagen, das ist entscheidend und hier passiert ganz viel. Das ist für mich erstmal grundsätzlich wichtig. Nun kann man ja, nochmal darüber reden. Also das kann man ja jetzt sehr eng fassen und dann doch sehr schnell mit Leuten in Streit kommen und sagen, ha, du hast einen anderen Gott oder ha, du hast ein anderes Evangelium und so weiter. Also ich finde auch wichtig, dass wir alle uns irren und dass Paulus ja auch zum Beispiel nicht sagt, wer euch ein anderes Evangelium, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, der ist kein Christ. So.
Sondern ja, aber auch, sei verflucht, ne? Der steht schon unter dem Fluch des Gesetzes. Also
aber Paulus geht es nicht an der Stelle, also betont er nicht, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, sondern es geht um den Inhalt der Botschaft in erster Linie. Mhm. Also das ist der Punkt, an den Stellen, darüber lohnt es sich zu streiten, an den Stellen muss man, also an der Stelle ist wenig Toleranz, aber da geht es um den Inhalt, sag ich jetzt mal in erster Linie. Also ich soll mir nicht so sehr überlegen, ob mein Kollege jetzt drin oder draußen ist, sondern ob das, was er sagt, gut oder schlecht ist. Und das bezieht sich auf alle, das bezieht sich auch auf uns. Mhm. Ja, also das ist ja was, worüber wir beide auch miteinander ringen und gucken, was ist wichtig, was ist unwichtig.
Vielleicht ja ein guter Grundsatz auch, um überhaupt auch auf Leute heute zu gucken, also nicht irgendwie zu spekulieren, ob andere Leute unreine Motive haben oder wie auch immer, sondern auf den Inhalt zu gucken. Ich kann ja auch sagen, ah, guck mal, dieser Prediger, der will doch nur reich werden und ganz viel Geld damit verdienen und deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Also das mag ja alles sein oder auch nicht sein, aber das ist ja gar nicht der Punkt, sondern die entscheidende Frage bei dem Thema ist, was sagt dieser Prediger?
Das ist, glaube ich, ein Grundsatz, den wir uns immer wieder klar machen müssen, weil mir auch auffällt, dass das in Diskussionen oft nicht der Grundsatz ist, sondern da wird auch gesagt, na, aber der, den kenne ich und der ist so nett und der kann doch nicht. Dann muss es doch richtig sein.
Ja, das habe ich auch
erlebt. Ja, da wird sozusagen von der Person drauf geschlossen, dann ist es richtig, was
wenn
er sagt.
Wenn Gott so viel Segen gelegt hat auf den, dann kann der doch gar nicht das und das gemacht
und umgekehrt,
haben.
Und ne? Also den mag ich nicht, dann ist das, was er sagt, auch falsch. Bis hin, dass mir jemand sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der es ernst und gut meint, dass Gott es zulässt, dass der was Falsches sagt. Ja.
Okay.
Das würde Gott doch nie zulassen. Und das bedeutet, entweder wenn es jemand ernst und gut meint, dann sagt er immer das Richtige, oder umgekehrt, wenn jemand was Falsches sagt, dann macht er das mit Absicht. Das war nämlich die Argumentation damals. Ja. Also, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass der das aus seinem Verständnis, dass er sagte, so hat er das Evangelium, ich glaube, es ging um Bultmann, dass ich gesagt habe, Bultmann hat sich nicht hingestellt, also ich bin in Bultmann in vielen nicht einig, aber ich glaube nicht, dass Bultmann sich hingestellt hat und gesagt hat, hey, jetzt mache ich mal die Kirche kaputt, So.
Nee, also aber da hatte mir der Zuhörer, andere Bultmann war ein Theologe, der gesagt hat, man muss im Grunde das gesamte, man darf
die übernatürlichen Wundergeschichten, das muss alles weg.
Ganz vereinfacht gesagt, ja. Genau. Und da gab es große Empörung.
Genau.
Vor 50, 60, 70 Jahren.
Und ich glaube auch, dass das falsch ist, aber daraus jetzt den Schluss zu ziehen, Bultmann war ein Böser, der hat mit Absicht was Falsches gesagt. Da hat jemand gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn der das gesagt hat, was er wirklich von Gott her gedacht hat, dass Gott das zulassen würde, dass jemand was Falsches sagt. Aber doch, das glaube ich. Ich glaube, dass wir uns alle irren können und deswegen uns auch auf Korrektur angewiesen sind. Also die Trennung zwischen Botschaft und Person finde ich ganz wichtig.
Vielleicht ist es auch mal ganz spannend, darauf zu gucken, was das Wort Häresie eigentlich bedeutet, weil das da daran anschließt.
Das ist ein ganz neues Wort jetzt hier in unserem, was ist denn Häresie?
Also Häresie ist ja sozusagen das, wo wir sagen, hier gibt es keine Einheit mehr, weil du bist ein Heretiker oder du bist ein Ketzer, du vertrittst eine ketzerische Meinung und das ist natürlich ein Wort, was heute eigentlich ganz positiv ist, weil man heute sagt, frag mal was ganz ketzerisch.
Ja, so, und alle denken, der traut sich was.
Genau, und der Rechtgläubige ist eigentlich so ein bisschen der Spießer. Also es gab vor 10 Jahren hat Alistair McGrath, das ist ein Theologe, ein Buch geschrieben über Häresie und er nennt das erste Kapitel A Love Affair with Heresy. Also er sagt, wir leben in einer Zeit, die Häresie cool findet. So, aber man kann ja erstmal gucken, was das Wort bedeutet. Das kommt aus dem Griechischen und das bedeutet erstmal eigentlich etwas hervorheben. Und das trifft eigentlich ziemlich gut das, was Heretiker in der Geschichte des Christentums immer waren. Menschen, die von einer Sache im Christentum so begeistert waren, dass sie das so stark betont haben, dass sie darüber quasi andere Dinge ausgeblendet haben und dadurch die Dinge schief und schräg wurden. Mhm. Und das, finde ich, passt ja sehr gut, weil das zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das ja auch betont, die Heretiker, die wollten ja gar nicht bewusst was Falsches sagen, sondern sie waren von einem, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, es gab in der alten Kirche jemanden, der hieß Markion.
Ja.
Der hat gesagt, wir können das Neue Testament zusammenstreichen, im Wesentlichen auf das Lukas-Evangelium und ein paar Paulusbriefe, weil nur da ist die Gnade komplett da. Überall anders gibt es immer noch.
Im Alten Testament und diese grausamen Geschichten, das ist doch alles nicht gut.
Genau, da kann alles weg. So. Und das war ja, ich würde mal sagen, da ist ja eine gute Grundintention hinter, zu sagen, ich bin begeistert von dieser Gnade Gottes. Und ich bin so begeistert von der Gnade Gottes, dass ich jetzt alles aus meiner Bibel rausstreichen will, was nicht zur Gnade passt. So, und wir haben hier schon mal eine Folge gemacht, könnt ihr euch gerne anhören, über Gesetz und Evangelium, wo wir sagen, nee, es ist schon auch wichtig, dass der andere Teil drin bleibt, weil sonst wird was im Glaube schief. Aber sein Motiv war grundsätzlich erstmal kein nur Böses, dass er, wie gesagt, da an seinem, ich glaube nicht, dass er da in einem Tisch saß und mit den Händen genauso gelacht hat.
Der Evil Genius, der da irgendwie die Kirche kaputt machen will.
Genau, sondern ich glaube, dass tatsächlich das meiste, was schief geht in der Christenheit, eigentlich aus einem aus guten oder im weitesten Sinne guten Motiven passiert. Ähnlich Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas, glaube ich, sind keine Christen, weil sie bestimmte Inhalte.
Richtig, also nach meinen beiden Kriterien, genau. Sie sagen was deutlich anderes über Gott und sie sagen was deutlich anderes über das Evangelium, wie du gerettet wirst.
Genau, also sie sagen was anderes über Gott, sie glauben sozusagen nicht an den dreieinigen Gott, nicht an die
Trinität. Sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist.
Nee.
Das ist entscheidend. Also wer das nicht glaubt, der hat eigentlich nicht christlichen Glauben, sag ich mal so.
Aber die Grundüberlegung, also die Zeugen Jehovas hießen mal ganz am Anfang die Bibelforscher. Das waren Leute, die wollten die Bibel ganz ernst nehmen. Die wollten wirklich nachforschen, was sagt Gott. Mal nicht gucken auf die christlichen Dogmen, sondern sich ganz in die Bibel vertiefen. Und das ist ja erstmal ein ehrenwerter Grundsatz. Nur der ist halt auf eine schiefe Bahn gekommen. So. Und wie gesagt, ich finde es ganz gut, Menschen nicht schlechte Motive unterstellen zu müssen, nur weil sie aus meiner Sicht dann am Ende zu falschen Ergebnissen kommen.
Also ich bin ja, habe ja es vorhin gesagt, ich bin ja durchaus streitlustig. Es gibt ein Buch Ketzer von Chesterton, einem Katholiken, einem begeisterten Katholiken, der findet also Evangelische nicht so gut und ich finde ihn aber gut. Ich weiß nicht, wie er das finden würde, er ist leider schon tot. Der hat auch die Pater Brown Romane geschrieben und wir haben den, glaube ich, auch schon mal erwähnt für sein Buch Orthodoxie, das ist der Nachfolgeband. Und in dem Buch Ketzer, das ist interessant, weil das, was du eben von Alistair McGrath mit dieser Love Affair with Heresy sagst, dass Heresie oder Ketzerei inzwischen so ein positiver Begriff geworden ist, damit fängt er auch an und sein Buch ist also schon irgendwie, also schon deutlich älter, ich weiß nicht genau, also auf jeden Fall letzte so ungefähr 100 Jahre. Und da sagt er auch, das ist total, da hat sich total was gedreht, dass heute man sagt, oh, darf ich mal was Ketzerisches sagen, weil das Kennzeichen der Ketzer früher war ja gerade, dass sie nicht als Ketzer auftraten, sondern dass sie auftraten und sagt, ihr seid alles Ketzer. Ihr seid die Ketzer. Ich bin der Rechtgläubige. Ihr macht alles was falsch. Also, dass sie wenigstens noch den Anspruch hatten, es gibt eine Wahrheit und dass sie aber die Wahrheit bei den anderen nicht mehr sahen, sondern bei sich. Und das ist ein ganz tolles Buch. Es ist nicht so theologisch eigentlich, sondern eher, also es ist eine Buchempfehlung von mir an dieser Stelle mal reingeschoben. Er beschäftigt sich mit bekannten Schriftstellern seiner Zeit, George Bernard Shaw zum Beispiel, wo er sagt, also ich habe das jetzt leider nicht vorliegen, wo er sagt, wo die seiner Meinung nach Lügen oder Lügen ist falsch, aber falsche Lehren verbreiten und der Wahrheit widerstreben. Und das ist so toll, dass er sagt, ich greife George Bernard Shaw an als einen der ehrenwertesten und besten und klügsten Menschen, die ich kenne, der aber eine andere Meinung hat als ich und ich möchte jetzt meine Meinung vertreten. Also diese Trennung zwischen Person und Aussage findet man bei ihm in sehr guter und sehr witziger Weise. Also er setzt sich total, inhaltlich total krass und deutlich mit denen auseinander, ohne ihn dabei als Person ans Bein zu pinkeln. Sondern er sagt, aber der ist total toll, aber an der Stelle irrt er sich meiner Meinung nach. Und ich sage jetzt mal, warum. Ein total witziges Buch. Also Ketzer von Chesterton. Und es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man, ich glaube, H.G. Wells ist auch dabei. Also wenn man diese Autoren so ein bisschen kennt. Wenn nicht, ist es immer noch gut. Ich kannte nicht alle, manche kannte ich. Dann, also diese Art der Auseinandersetzung macht Freude, finde ich.
Ich finde, einen guten Grundsatz dabei ist, erwischt die anderen dabei, wenn sie was Richtiges machen.
Ja.
Und das ist es ja. Also du würdest ja auch nicht sagen, Chesterton ist in allem zuzustimmen. Sondern
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Manchmal würde ich auch sagen, aus unserer evangelischen Perspektive erzählt er Sachen, die sind sozusagen Mist, weil sie sozusagen römische Irrlehre sind.
Ja.
Aber man kann ihn doch dabei erwischen bei den Dingen, die er toll und richtig macht. Und ich finde, das
ist ein guter. Und er macht sehr viel richtig, genau. Und es macht Freude, ihn zu lesen. Und wie gesagt, manchmal denke ich eher, was er denken würde, wenn ich als ihm eher. Also er ist nicht so der Freund der Protestanten, nee. Das finde er nicht so, wenn er wüsste, dass es jetzt hier so einen Protestant gibt, der ihn gerne liest.
Ich möchte mal jetzt auch einen, von dem ich zitieren, bei dem ich bei dem Thema gelernt habe, den haben wir häufiger auch schon zitiert, Timothy Keller, der ja ein Reformierter ist. So. Also sozusagen der, ich glaube ja jeder echte Lutheraner, der wacht manchmal nachts um 2:30 schweißgebadet auf, weil er Angst hat, dass in seinem Schlafzimmerschrank ein Krypto-Calvinist versteckt ist. Also es gibt ja sozusagen, das wissen nicht alle unsere Zuhörer, so eine historische Fehde, könnte man sagen, zwischen den Reformierten und den Lutheranern. Und Timothy Keller ist halt reformiert und ich finde trotzdem, man kann ganz viele Dinge bei ihm ganz toll lernen. Es gibt auch Themen, da würde ich ihm nicht folgen. Aber man kann ja die Dinge mal lernen, die man lernen kann. Und er hat zu dem Thema mal gesagt, oder zu dem Themenbereich, zur Botschaft des Evangeliums gehört ja auch dazu, dass ich Sünder bin. Oder eigentlich zur Botschaft des Gesetzes, würde ich sagen.
Ja, zur Botschaft des Gesetzes, ja.
Er vermischt das leider immer.
Okay, so. Das ist ja typisch für Reformierte.
Genau, da würde ich ihm nicht so folgen. Aber der Grundgedanke ist ja richtig, wir sind Sünder. Und er sagt, was ist eigentlich, wenn ich mit der Haltung in Gespräche mit anderen Leuten gehe, dass ich der größte aller Sünder bin, so wie Paulus das im ersten Brief an Timotheus schreibt. Weil ich glaube, ganz häufig ist das Thema gar nicht, ob ich jemandem widerspreche oder ob ich eine andere Meinung habe, sondern mit welcher Haltung ich reingehe. Und ich das, was ich glaube ich am zerstörerischsten ist auch für die Einheit der Christen, ist gar nicht unbedingt, dass wir einander widersprechen, sondern diese Arroganz, die häufig damit mitschwingt. Und dieses, ich bin was Besseres als du. Und das ist einfach ja in uns Menschen auch drin. So dieser Grundimpuls, uns über andere zu erheben. Aber wenn uns das Gesetz wirklich trifft, dann das Evangelium stimmt, dass wir allein aus Gnade gerechtfertigt sind, dann verliere ich auch etwas von diesem Bedürfnis, mich über andere erheben zu müssen, um mich selbst zu rechtfertigen.
Ja.
Und dann kann ich vielleicht auch Timothy Keller sagt das immer, sagt das an dem Beispiel, wenn ich Taxi fahre und mein Taxifahrer ist ein Muslim, dann kann ich ja davon ausgehen, dass der vielleicht ein viel besserer Vater ist als ich oder ein viel besserer Ehemann oder ein viel besserer, ich muss ja gar nicht da sitzen und denken, ich bin ein besserer Mensch als du, weil ich weiß ja, ich bin der größte aller Sünder.
Ja.
So. Und wenn ich mit der Haltung in das Gespräch gehe, dass mein Gegenüber wahrscheinlich ein besserer Mensch ist als ich, nach all dem, was ich von mir weiß, so, dann macht das was mit der Gesprächskultur.
Ja.
Und das finde ich ganz hilfreich. Und das erlebe ich auch so, dass wenn man mit dieser Haltung in Gespräche geht, Gespräche sehr viel Dissonanz, auch sehr viel Sprengstoff aushalten können, wenn ich dem anderen mit einer Und im Grunde ist Jesus selber dazu das beste Beispiel. Also Jesus ist mit Zöllnern und Huren. Mhm. Und Jesus hat eine ziemlich klar rigorose Haltung zum Thema Sexualität und zum Thema Umgang mit Geld.
Mhm, ja,
also
ja.
Die, mit denen er da am Tisch sitzt, sind eigentlich, also da gibt es Sprengstoff quasi, sind uns sich nicht einig, weiß ich nicht, aber zumindest bei den Zöllner würde ich sagen, die haben vielleicht eine andere. Also so, und trotzdem, offensichtlich suchen die seine Nähe. Und das finde ich schon irgendwie beeindruckend.
Und Jesus hatte noch nicht mal die Hilfe, dass er in die Gespräche reingehen konnte mit, ich bin der größte Sünder. Das stimmt. Also das ist.
Obwohl ich kenne einen Freund von mir, der wird sagen, Jesus ist der größte Sünder aller Welt.
Okay.
Weil er halt die Sünder der ganzen Welt trägt. Ja. Deswegen stimmt das. Genau. Ja. Vielleicht einfach nur, weil ich es hier bei mir auf dem Zettel habe und ich denke, dass das gut ist, das nochmal zu thematisieren, weil ja auch ein wenig das Motto der Tischgespräche ist, was lernen wir von Luther und den Reformatoren,
ja.
Einmal nochmal auf das Augsburger Bekenntnis zu schauen, weil das, finde ich, total hilfreich ist, was da drin ist. Es gibt einen berühmten 7. Artikel da drin und vielleicht kurz zum geschichtlichen Hintergrund, weil vor 500 Jahren gab es eine ganz ähnliche Frage, was braucht es eigentlich zur Einheit? Ja. Es gab damals in der Kirche, war die große Frage, dass die Priester alle Messgewänder tragen, ist das entscheidend dafür, dass wir einheitlich sind?
Was ob man sich dem Papst unterordnen soll, auch, also, ja.
Was ist der christliche Minimalkonsens, war im Grunde damals schon die Frage. So, also ja, was braucht es eigentlich? Und ich lese mal diesen 7. Artikel des Augsburger Bekenntnisses vor aus der Feder von Philipp Melanchthon, weil der, ich glaube, ich diesen Minimalkonsens ganz gut beschreibt und ich finde ihn eigentlich für heute immer noch passend. Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben muss, die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie Paulus sagt, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Epheserbrief, 4. Kapitel, ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.
Also eine Besonderheit der damaligen Situation war ja, dass den Evangelischen, die es ja damals gerade erst neu gab und wo noch gar nicht klar war, denen wurde ja vorgeworfen, ihr macht hier eine neue Kirche auf. Mhm. Und dann haben die dieses Bekenntnis formuliert, um zu zeigen, nein, wir sagen das, was schon immer alle Christen auch gesagt haben und haben eigentlich auch ein bisschen erwartet, dass man sich das anguckt und sagt, ja stimmt, ihr seid genauso, wie es schon immer war.
Ja.
Und die entscheidenden Sachen habt ihr. Interessanterweise hat das nicht so funktioniert, sondern es ging auseinander, weil die andere Seite dann gesagt hat, nee, zum Beispiel eben das mit dem Papst, den muss man doch anerkennen. Aber die Vorstellung war tatsächlich, wir formulieren hier was, zu dem alle, auch die Katholiken, es war nicht die Vorstellung, wir schreiben was, wo nur die Evangelischen sagen, so sehen wir das und die anderen sind draußen, sondern eigentlich, dass die Katholiken sagen, ja stimmt, da sind wir uns ja einig. Es gab eher Überraschung, als das so nicht funktioniert hat. Mhm. Also deswegen finde ich, das ist kein ausgrenzendes Bekenntnis gewesen, in dem Sinne, wir wollen uns hier mal abgrenzen. Und ich finde auch, was ich auch eine Besonderheit zum Beispiel des Luthertums finde oder des Evangelischen allgemein, glaube ich, finde, ist, dass man auch davon ausgehen kann, dass man sozusagen Fehler macht. Ne? Also wir haben keinen Unfehlbarkeitsanspruch unserer Konfession oder einer Person oder eines Amtes in unserer Sache. Das heißt, es kann theoretisch immer sein, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt nochmal in die Bibel geguckt, wir haben uns geirrt. Das ist, die Bibel ist das, was uns immer wieder korrigiert. Das heißt, ich kann auch mir bei anderen was angucken und sagen, ja stimmt, das passt auch zur Bibel, ohne dass ich dadurch weniger evangelisch bin oder so. Mhm. Ich überlege so ein bisschen, ob wir uns noch vor der Frage drücken, wo ist die letzte Grenze? Also wo ist die Grenze, wo wir sagen müssten, nee, da machen wir auch nicht mehr mit, zum Beispiel. Weißt du, das war ganz am Anfang.
Ich finde schon eigentlich bezeichnend, dass die eigentlich alle christliche Konfessionen, die ich kenne, sich auf die drei altkirchlichen Bekenntnisse beziehen. Das gibt, es gibt drei Bekenntnisse, die ganz alt sind in der Christenheit. Das ist einmal das apostolische Glaubensbekenntnis, das vielleicht viele Hörer aus dem Sonntagsgottesdienst kennen, was zumindest in evangelisch-landeskirchlichen Gottesdiensten eigentlich an jedem Sonntag gesprochen, gebetet, wie auch immer wird. Und dann gibt es noch zwei andere. Das eine ist eigentlich noch das mehr standardmäßige, würde ich fast sagen, zumindest wenn man es kirchengeschichtlich sich anguckt, das sogenannte Nicenum. Das ist sehr ähnlich wie das apostolische Glaubensbekenntnis. Also man erkennt das sofort, dass das sehr ähnlich ist.
Das ist sozusagen die Deluxe-Version.
Ist die Deluxe-Version.
Ich bete die zum Beispiel, also bei uns im Gottesdienst mache ich das Ostersonntag. Ja, Ostersonntag und an einem Weihnachtsfest,
also ich auch, Weihnachten nicht. An Hochfesten.
An Hochfesten nennt man die, die ist auch im Gesangbuch hinten abgedruckt und so, die ist noch ein bisschen, ja, wie gesagt, so eine Extended Version.
Genau, und da gibt es noch ein drittes, das ist das sogenannte Athanasium. Das beschäftigt sich besonders mit dieser Trinitätsfrage, also wie das genau jetzt ist mit einem Gott und trotzdem drei Personen. Und finde ich, bringt das auf sehr pointierte Art und Weise auseinander. Drödelt das gut auseinander und hält es doch gut zusammen, ohne sozusagen zu sehr ins Detail in Spekulationen sich zu verlieren. Und eigentlich alle christlichen Konfessionen, wo man mal so reinguckt in ihre Glaubensgrundlagen, schreiben eigentlich immer, wir bekennen uns zu den drei kirchlichen Bekenntnissen. Und ich würde tatsächlich sagen, da ist für mich eine Grenze, wenn Gemeinden sagen, sie sind da nicht dabei. Also mal ein Beispiel. Es gibt die sogenannten Oneness-Pentecostals, also die...
Die kenne ich gar nicht. Ich habe das auf dem Zettel gesehen.
T.D. Jakes ist so ein bekannter Fernsehprediger, so ein afroamerikanischer, einer der bekanntesten.
Habe ich nicht auf Netflix, habe ich noch nie gesehen. Ja.
Genau, also die Oneness-Pentecostals sind sozusagen, die lehnen die Trinitätslehre ab.
Ja.
So. Ja. Und da würde ich tatsächlich sagen, an der Stelle habt ihr eine Grenze überschritten. Mhm. Ich würde tatsächlich noch nicht mal sagen, dass jemand nicht in den Himmel kommen kann. Ich glaube an Jesus Christus ist am Ende das, was rettet. Aber trotzdem glaube ich, dass da großer Schaden auch entsteht, wenn man sozusagen außerhalb dieser altkirchlichen Bekenntnisse fällt. Ja.
Das ist noch ein Gedanke, den wir ja im Vorfeld hatten, dass es ja heutzutage auch viele Leute gibt, die sagen, ach, dieser ganze Streit über Theologie und Lehren und Dogmen und reicht es nicht einfach, dass wir Jesus lieb haben und was weiß ich. Ich glaube, dass Theologie sowas ein bisschen wie so ein Kochrezept ist, sag ich mal so. Und je nachdem, wenn du ein Rezept veränderst, dann verändert sich auch das Gericht. Mhm. Und du kannst also auch, wenn du jetzt statt einen Esslöffel Salz zwei Tassen Salz in das Gericht schmeißt, dann ist das Gericht auch nicht mehr so gesund, sag ich mal. Mhm. Also ich glaube, dass tatsächlich es sich lohnt, über Theologie zu reden. Das muss nicht jeder machen, sag ich mal so. Nee. Also nicht jeder, aber die Köche mindestens müssen es machen. Und die so. Mhm. Weil das Auswirkungen hat auf den Glauben und auch auf die Gemeinde und so weiter, was da gelehrt wird. So, deswegen halte ich das durchaus für wichtig. Ich würde nicht sagen, dass sich daran entscheidet, wer Christ ist und wer nicht. Also wir sehen bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind, die haben auch manches noch nicht kapiert und so, weißt du. Also da finde ich die Bibel auch total hilfreich und total befreiend, dass man sieht, auch wenn die das nicht alles kapiert haben, dass Jesus... Also dass es daran abhängt, dass Jesus sagt, ihr seid meine Jünger, ich habe euch gekauft sozusagen, ihr seid mein. Aber dass Jesus durchaus, wenn Petrus irgendwas Quatschiges sagt, wie nee, Jesus, du darfst nicht sterben, dann sagt Jesus, das ist die falsche Ansicht. Geh weg von mir, Satan.
Vom Teufel, genau.
Geh weg von mir, Satan. So, das wird schon ganz deutlich gesagt.
Genau.
Weil er sagt, weil du hast hier eine Theologie der Herrlichkeit, du denkst, der Menschensohn, der muss hier nur die Römer umbringen und was weiß ich. Das führt in eine falsche Richtung, das ist Quatsch, das wird klar abgelehnt und trotzdem gehört Petrus, auch wenn er falsch liegt, auch wenn er sündigt und so weiter, gehört er zu Jesus. Die Zugehörigkeit zu Jesus geht von Jesus aus und nicht von dem, was Petrus richtig kapiert hat. Trotzdem ist es wichtig zu sagen, was wird Petrus zum Beispiel rumerzählen und predigen und so.
Genau, weil ich glaube, ich würde heute immer noch sagen, dass es wichtig ist, auch zu gucken, wo es, ich sag mal, sowas wie Orthodoxie und Heresie.
Ja, ja.
Einfach deshalb, weil es am Ende um Seelsorge geht.
Ja.
Ich glaube, dass es nicht darum geht, ich will Recht haben und du sollst Unrecht haben, sondern ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es gibt christliche Kreise, die sagen, wenn dir was Schlechtes passiert, hast du nicht genug geglaubt und nicht richtig geglaubt.
Ja.
Und ich kenne Leute, denen passieren Schlechtes und erstens ist es unbiblisch und zweitens, was das mit Menschen, mit der Seele von Menschen macht, so ein, sag ich mal, Unfug zu hören. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, nein, das ist, würde ich tatsächlich sagen, das ist falsche Lehre. Das,
ja, würde ich auch sagen.
Und deswegen macht das Sinn darum, Sinn darum zu streiten, weil es mir darum geht, was kann ich mir, also es geht um die Seele von Menschen. Und zwar im umfassenden Sinne. Sowohl was das ewige Heil angeht, als aber auch um die Frage, sag mal, kann jemand nachts abends einschlafen oder kreist der Kopf, weil da viel geistlicher Mist ins Ohr reingegangen ist.
Ich möchte dich noch schocken und möchte noch ein reformiertes Argument
bringen. Okay, zum Abschluss. Wir haben schon
also bei den Reformierten ist stärker als bei Lutheran auch die Ehre Gottes noch ein Motiv, sag ich mal so.
Ja.
Und ich finde, es geht hier auch um die Ehre Gottes. Wenn ich über dich irgendwelche Sachen erzähle, die nicht stimmen, dann würdest du auch sagen, Knut, hör bitte auf damit. Ja? So und so bin ich nicht, so und so, das mache ich nicht. Das verbreitet mir Unehre. Selbst wenn ich irgendwelche tollen Geschichten über dich erzähle, die völlige falsche Erwartung wecken, die Quatsch sind, das wäre irgendwie nicht in Ordnung. Ja? Also auch dir gegenüber schuldig ist doch, dass ich so gut wie möglich über dich jetzt erzähle, was wahr ist. Und wir haben den Auftrag, über Gott das zu erzählen, wie er ist. Und deswegen ist es auch da wichtig, das, was du gesagt hast mit dem Seelsorglichen, stimmt auch und ist auch ganz wichtig. Aber Gott hat es auch verdient, dass man nichts Falsches über ihn erzählt. Nur weil einem das besser gefällt oder so.
Definitiv.
Alles klar.
Ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, das hat weitergeholfen, wenn ihr sagt, oh, da war ich mir bei dem und dem Punkt nicht sicher.
Und wer das zu lasch fand, soll Ketzer von Chesterton lesen.
Genau, es gibt viele tolle Bücher oder hier Fighting for the Faith hören. Das ist tatsächlich mal ganz interessant, was von Unfug es eigentlich alles in der Christenheit gibt. Das weiß ich manchmal auch gar nicht. Wie gesagt, schreibt uns gerne tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E oder unter Facebook und Twitter. Auch gerne, wenn ihr Themenwünsche habt, weil wir sind eine Show, die hier davon leben, was wollt ihr gerne als Themen haben? Was sind Fragen, die euch beschäftigen? Und von daher schreibt
Und ihr müsst uns 5 Themen schicken, damit wir davon eins finden, was wir uns zutrauen.
Genau, wir sind nicht immer so mutig. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Tschüss.